Auch ich darf euch heute früh ganz, ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst. Das Thema ist Geschenk. Wir sind ja im Vorweihnachtsstress, gehe ich mal davon aus. Ist, glaube ich, mit die anstrengendste Zeit, die Vorweihnachtszeit. Wir müssen Geschenke kaufen, dran denken, was die Kinder möchten, was die Enkel gebrauchen können, Fragen organisieren, Weihnachtsmärkte organisieren. Also eigentlich, anstatt wie die Zeit gedacht ist, zur Ruhe zu kommen, hetzen und jagen wir durch die Zeit. Und das Zentrum dessen ist, an Weihnachten ein Geschenk zu haben, das dann auch hoffentlich ankommt. Auch das ist nicht sicher. Ich möchte euch von einem Geschenk erzählen, das ich mit meiner Frau zusammen erlebt habe. Also wir haben in der Schweiz geheiratet, ich war bettelarm, das heißt, der Ehering hat meine Frau gekauft und soviel ich weiß, hat sie auch meinen Hochzeitsanzug gekauft, weil ich habe einfach gar nichts gehabt. So haben wir geheiratet, sind dann nach Deutschland gefahren, ein kleiner Koffer mit Kleidern und die Hochzeitsgeschenke, das war alles. Und ein ganz wertvoller Schatz, die Liebesbriefe von meiner Frau. Kennen die Jungen nimmer, da geht alles irgendwie anders. Ich habe wunderschöne Briefe gekriegt und die habe ich alle gestapelt. Alles andere habe ich nicht so gut behandelt wie diese Briefe. Also angekommen in Deutschland, in mein Nachttischle gelegt und Gutes. Ab und zu mal einen gelesen und nach circa 3 Jahren sind wir umgezogen. Alles eingepackt, auch die Liebesbriefe, weitergezogen in das nächste Haus, wieder ausgepackt, die Briefe wieder schön hingelegt in mein Nachttisch und alles war gut. Und ungefähr, genau weiß ich es nicht mehr, aber schätzungsweise nach 5 Jahren habe ich wieder mal Lust gekriegt, diese Briefe zu lesen. Die waren so schön und so niedlich. Also habe ich mich hingesetzt auf den Bettrand, nimm einen Brief raus und lese, was sie so alles so schreibt. Und das hat mir so gut getan. Na, habe ich gedacht, ich könnte ja mal auch einer von unten lesen und habe dann angefangen, einen Brief so nach dem anderen auf die Seite zu legen und irgendwann lag dazwischen ein Brief und zwar war der nicht farbig. Ich habe immer rosa Briefe, grüne Briefe, blaue Briefe gekriegt und jetzt liegt da ein weißer dazwischen. Keine Ahnung, was das ist, aber natürlich habe ich ihn schnell rausgemacht, habe ihn geöffnet und schau rein und mich hat schier hingehauen. Dann kommen 1.000 Mark aus dem Kuvert raus. Bis heute habe ich keine Ahnung, woher das Geld kommt. Und wie das da zwischen die Briefe kommt, habe ich auch keine Ahnung. Aber das Geschenk war da. Und da wir zwei immer in unseren jungen Jahren knapp durchs Leben gehen mussten, weil mein Gehalt war gar nicht so sehr hoch, dann haben wir das Geld mit Freuden genommen und dann überlegt, was machen wir. Und wir sind dann zum Schluss gekommen, 500 kriegt sie und 500 krieg ich. Und damit dürfen wir machen, was wir wollen. Also ich durfte mein Geld ausgeben, wie ich will und sie auch. Ein Geschenk liegt da 5 Jahre zwischen den Briefen unbeachtet, bis ich es dann endlich gefunden habe. So möchte ich heute meine Predigt aufbauen. Das Geschenk kommt am Schluss. Und zwischen den 5 Jahren ist ja in unserem Leben einiges geschehen. Und ich will nun ein Geschehen von Personen mit euch anschauen, um dann am Schluss auf das Geschenk zu kommen. Und ich versuche dann auch aus dieser Geschichte immer wieder in den heutigen Tag hineinzuleuchten, damit wir mit dieser Geschichte was anfangen können. Wir lesen miteinander aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15, 11 bis 23. Eine sehr bekannte Geschichte, der verlorene Sohn. Lukas 15, 11 bis 23. Und er sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der junge Sohn alles zusammen und zog in ein fremdes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch Prassen durch. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einem Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihn an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's, lasset uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und hab deine Gebote nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guter Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Ich möchte beten. Danke für diese wunderbare Geschichte. Danke, dass wir daraus lernen dürfen. Und ich rühme dich, treuer Vater, dass du auch heute mit uns redest, dass wir es verstehen dürfen, was du uns sagen willst. Segne diesen Gottesdienst. Amen. Zwei Söhne hat dieser Vater, zwei ganz unterschiedliche Söhne, wie wir das sehen. Der eine, der verlorene Sohn, der geht mal in sich. Und er beginnt jetzt einmal seine Umgebung und die Welt anzusehen. Wie leben dann die anderen Menschen? Und dann sieht er, wie die Menschen ein fröhliches Treiben haben. Fröhlich sind sie, schöne Feste feiern sie. Ach, wie langweilig ist es doch zu Hause. Da muss man nur schaffen und arbeiten. Freuen darf man sich auch nicht so richtig. Also, das gefällt mir nicht so sehr. Ich glaube, ich will auch einmal raus in diese Welt gehen. In Sprüche 4,23 steht, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Also ihr kriegt jetzt ein ganz wichtiger Rat, das wichtiger ist als alles andere. Und dann sagt er, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Achte auf deine Gedanken. Dieser Sohn hat die Welt gesehen und nun denkt er, wie wunderschön das ist. Er sieht ja nicht hinter die Kulissen der Menschen. Er sieht das Oberflächliche, was dargestellt wird. Das sieht er und das beginnt nun in ihm ein Wunsch zu wecken. Das möchte ich erleben. Und nun passiert eigentlich immer dasselbe, weil wir Menschen alle gleich sind. Wenn wir etwas anschauen, dann beginnt plötzlich das an Bedeutung und an Wert zu gewinnen. Plötzlich ist das reizvoll. Plötzlich will man das auch. Und alles, was nicht in dieses Konzept passt, wird ausgeblendet. Das heißt, der junge Mann sieht den Vater nicht mehr. Er sieht den Bruder nicht mehr. Er sieht überhaupt nicht mehr, wie das zu Hause eigentlich ist und zugeht, sondern die Gedanken des Weggehen, des Vergnügen erleben, hat solche Macht über sein Leben gewonnen, dass er gedacht hat, ab und weg, ich will in die weite Welt. Dann macht er ja etwas, was unverschämt ist. Jetzt geht er zum Vater hin und sagt, Papa, gib mir mein Erbe. Und der Vater schenkt ihm das Erbe. Und zwar beiden Söhnen hat er das Erbe gegeben. Der eine hat dann das Erbe genommen, ist dann hingegangen und hat alles eingepackt und will auf Reisen gehen. Was bedeutet das für uns? Für uns bedeutet das, dass jeder Mensch, der hier sitzt, der zuhört, jeder Mensch hat das Erbe vom himmlischen Vater gekriegt. Der eine ist klug und kann studieren, Der andere hat handwerkliches Geschick. Ein weiterer Mensch hat eine soziale Ader. Jeder, selbst benachteiligte Menschen, haben einen Schatz, haben ein Erbe mitgekriegt. Benachteiligte Menschen können so viel Liebe in diese Welt hineintragen. Jeder von uns, jeder hat sein Erbe gekriegt. Und ich kann mit dem Erbe machen, was ich will. Ich kann es zum Guten nützen oder ich kann es zum Schlechten nützen. Ich kann meine Begabung einsetzen, um Teile vom Helikopter zu reparieren, oder ich setze sie ein, um Panzer und solche Dinge zu bauen. Die Talente, die Begabung haben wir gekriegt. Was wir daraus machen, das ist meine Verantwortung. Ich entscheide darum, achte auf deine Gedanken. Nun ist er rausgegangen in diese Welt und dieses Bild finde ich so schön. Was signalisiert denn dieses Bild? Was für eine Botschaft geht von diesem Bild aus? Lauter fröhliche Menschen. Alle strahlen, alle sind glücklich. Jeder hat ein Glas Wein in den Händen. Also dieses Bild suggeriert, wie schön ist doch das Leben. Wie glücklich musst du sein, wenn du da dabei bist. Wie herrlich ist das, mitzuerleben, in Freiheit und ohne Sorgen diesen Wein zu genießen. Das signalisiert uns solche Bilder und Ähnliches und die Bilder dieser Welt. Sie versuchen uns etwas zu zeigen. Niemand hat die Frau im Vordergrund gefragt, wie es am nächsten Tag bei ihr aussieht, mit welchen Sorgen sie belastet ist. Das geht alles unter, auch in unserem Denken. Wir suggerieren uns auf dieses Bild, sehen das Schöne und schon sind die Fragen eigentlich, die auch da sein könnten, die sind weg. Deshalb, wenn du in dich gehst, dann denke darüber nach. Nimm es nicht einfach so hin, denke darüber nach. Er hat dies voll ausgekostet. Er hat viel Freude erlebt, er hat viele Freunde erhalten, er war glücklich, er konnte, so sagt es dann der Bruder später, all seine Lüste befriedigen, auch seine sexuellen Lüste hemmungslos ausleben. Niemand hindert ihn. Er hat Geld, er kann nehmen, was er will und alle wollten bei ihm sein. Warum? Nicht, weil er so ein guter Kerl ist, sondern weil er Geld hatte und alle einladen. Alle lieben mich, war wohl seiner Ansicht nach. Aber dieses Leben kostet Geld. Und das Geld ist nach dieser Geschichte ausgegangen. Und als er kein Geld hat, kam zum ganzen Elend dazu, dass eine Teuerung im Land ist. Geld weg, Freude weg, Freunde weg. Große Enttäuschung über die Menschen, die ihm früher zugejubelt haben, plötzlich alle weg. Alle weg. Und was passiert? Sein Selbstwert, den er ja gehalten hat, weil er so ein beliebter, toller Kerl ist, der sickt nun in den Keller runter, weil niemand mehr da ist. Niemand sagt mehr, du bist toll und schön. Ihm ist alles, alles genommen worden. Wer von uns wissen will, wie sich das anfühlt, der gehe nach Stuttgart und rede mit den Obdachlosen. Wisst ihr, das ist nicht so, dass alle, die dort sind, Alkoholiker sind. Es ist nicht so, dass die freiwillig dort sind. Es gibt schreckliche Geschichten, wie die auf der Straße gelandet sind. Geht hin, redet mit ihnen. Wir haben mit einem geredet, der durch Ehescheidung das Fundament verloren hat und dann nicht mehr arbeiten konnte. Geld weg, alles weg und auf der Straße. Und nun lebt er da. Und weil er keine Postadresse hat, kommt er nicht mehr ins Berufsleben. Man braucht eine Postadresse, man braucht ein Konto, sonst geht in unserer Gesellschaft gar nichts mehr. Wer wissen will, wie es denen geht, der sollte sie besuchen. Nun, unser junger Mann hat nach Arbeit gesucht. Die Freunde waren nicht da, die wollten ihn auch nicht, weil die haben selber zu kämpfen. Also sucht er einen Arbeitgeber und irgendwann findet er einen Arbeitgeber. Der aber leider, wie das in unserer Gesellschaft leider viel zu oft vorkommt, die Not des anderen ausnützt. Da ist unsere Gesellschaft blendend. Und vielleicht wir auch ein Stück. Die Not der anderen auszunützen. Dieser Mann gibt ihnen keinen Lohn. Er darf zu den Schweinen gehen, er darf die Schweine füttern, er darf zu ihnen schauen. Eine große Schande für einen Juden, Schweine zu hüten, unreine Tiere, die man nicht essen darf. Eine große Blamage, eine Riesendemütigung für diesen Mann. Er muss jetzt hin und Schweine hüten. Dann steht, dass er die Schote nicht essen durfte. Niemand gab ihm die Schoten. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Kerle, hol sie dir doch. Die sind doch im Schweinetrog. Warum holst denn du die nicht? Muss man dich hintragen? Bis ich folgende zwei Beispiele in meinem Kopf so zergehen ließ. Es gibt viel Not in dieser Welt, Armut, und in Saudi-Arabien, da baut man die verrücktesten Städte. 2030 soll eine unglaubliche Stadt gebaut werden. Und da braucht man Arbeiter, Arbeiter ohne Ende. Und die kommen von China, von Japan, von überall her kommen sie, diese Leute, um zu helfen. Und unter anderem kommt einer aus Nepal, der seine Familie nicht ernähren kann, nicht genügend. Er kommt nach Saudi-Arabien, geht da zur Arbeit. Er versteht es nicht, warum, aber die haben ihm gesagt, wir brauchen ihren Pass. Den müssen sie abgeben. Also gibt er den Pass ab, er will ja arbeiten. Dann arbeitet er und arbeitet und es kommt nie ein Lohn im reichen Land, die verrücktesten Städte bauen wollen. Es kommt kein Zahltag. Die haben nicht mal richtig zu essen. Und jetzt sagt diesem jungen Mann, hol doch mal die Schoten, die dir zustehen. Krank ist er geworden. Und er hat dann nach Hause gerufen, eine erschütternde WhatsApp, weinend mit einer schwachen Stimme, holt mich hier raus, hat er nach Hause gerufen, die selber kein Geld haben. Krank, ohne Krankenversorgung, gestorben. Und zurück kam ein toter Leichnam. Hol dir die Schoten. Nun habe ich dann gedacht, naja, das ist ja weit weg. Saudi-Arabien, das gibt's doch bei uns nicht. Solche Situationen gibt's in Deutschland nicht. Nun mach mit mir ein paar Gedanken. Wir gehen nach Rumänien und in die östlichen Staaten und finden da Deutsche und andere, die junge Frauen anwerben. Man bietet ihnen als Tänzerin eine Stelle an oder irgendwo im Haushalt. Komm nur nach Deutschland, da wird's die Blenden gehen. Guck doch, wie gut's den Deutschen geht. In ihrer Not kommen sie. Dann kommen sie in ein altes Haus, in ein alter Verschlag. Dort werden sie begrüßt und da kommt einer und sagt, ich muss euch anmelden, krieg ich eure Pässe? Sie geben natürlich die Pässe ab und eine Woche später stehen sie in der Prostitution, hier in Deutschland, am Schweinetrog der Gesellschaft. Da kommen die Reichen und die weniger Reichen, bedienen sich an diesem Schweinetrog. Aber die armen Frauen kriegen nichts davon. Das läuft alles in andere Kanäle. Wehe, sie machen nicht mit. Da werden sie geschlagen und geprügelt und mit Angst verfolgt. Und machen können sie nicht, die können nicht nach Hause, weil sie keinen Pass mehr haben, mitten in den deutschen Großstädten sind die Armen und haben kein Geld, ernähren die Schweine, aber selber kriegen sie nichts. Da habe ich verstanden, was Jesus da meint, wie es in dieser Welt zugehen kann. Wenn wir weiter in unsere Gesellschaft schauen, dann muss ich sagen, wird es eigentlich sehr traurig. Sehr traurig. Die Polizei stellt fest, dass immer mehr Gewalt in der Familie herrscht. Immer mehr Kinder. Immer mehr Frauen, aber auch immer mehr Männer werden verprügelt. Dass wir heute viel zu wenig Frauenhäuser in Deutschland haben, weil wir so eine aggressive Gesellschaft geworden sind. Kindesmissbrauch ist eine grausame Geschichte. Jedes siebte bis achte Erwachsene ist in Deutschland von sexuellem Missbrauch betroffen. Zwei Drittel Mädchen, ein Drittel Jungs. Der Schweinestall dieser Welt. Alkohol haben wir gesehen. 7,9 Millionen der 18- bis 64-Jährigen konsumieren in einer gesundheitlich riskanten Form Alkohol. 7 bis 8 Millionen. Das Bild suggeriert Freude. Die Tatsache ist, dass wir eine Unmenge an alkoholkranken Menschen, es sind nicht nur die krank, die wir als Penner auf der Straße sehen, sondern der Familienvater, die Familienmutter, die zu viel trinkt und die Kinder darunter leiden. Es gibt extra schon Vereine, die sich um die Kinder kümmern von alkoholkranken Menschen, ungezählt sind sie mindestens in Schorndorf. Von den Drogen in unserer Gesellschaft wollen wir gar nicht reden. Der Kokainmarkt überströmt Deutschland. Es geht in Hülle und Fülle. Und wenn 100 Kilo oder eine Tonne oder 10 Tonnen beschlagnahmt werden in Deutschland, dann kommen 50 Tonnen woanders her. Der Markt wird überschwemmt mit diesem Zeug. Die sozialen Medien, die so nach den Herzen und nach den Augen und nach den Empfindungen der jungen Menschen und uns Älteren greifen. Klicks, wie viel Klicks kriege ich, wenn ich aufdrehe? Sind's 100? Sind's 150? Und wehe, wenn diese Zahl an Klicks zurückgehen, dann bin ich nicht mehr so beliebt, dann bin ich nicht mehr so wertvoll und es geht mir schlecht. Ich brauche Hilfe. Mein Selbstwert hängt am Klick. Mobbing, Erpressen, die schlimmsten, grässlichsten Dinge passieren in den Medien. Man kann es zum Guten nützen, man kann es aber auch zum Schaden nützen. Und zum Schluss, was mich ganz arg erschreckt, die Psychiatrien sind immer mehr mit jungen Menschen gefüllt. 18-Jährige, 20-Jährige, 25-Jährige, immer mehr psychisch krank. Lieber Sohn, Verlorener, ist das so reizvoll, da hineinzugehen? Da ging er in sich, nachdem er am Ende war, nachdem ihm alles zerbrochen war, nachdem er die schönen Stunden erlebt hat und nun in der Gosse liegt, da geht er jetzt in sich. Achte auf deine Gedanken. Er ist am Verzweifeln. Er ist einfach einsam. Die guten Zeiten sind weg. Jetzt ist er selber ein Betroffener. Er ist am Ende. Und jetzt beginnt etwas. Etwas ganz Schönes. Der junge Mann beginnt zu denken, wie war es zu Hause? Plötzlich sieht er, wie tugendhaft sein Vater gelebt hat, mit welcher Liebe er alle versorgt, auch die Angestellten. Keiner muss hungern, keiner wird ausgebeutet, allen geht es gut, zu allen schaut er. Wie gut ist doch mein Vater. Als er weggegangen ist, hat er das nicht gesehen. Das hat sein Hirn ausgeblendet. Das wollte er nicht sehen. So funktionieren wir Menschen. Sein Vater ist gütig und gerecht. Leider, muss ich sagen, haben diese Erfahrungen von so einem tollen Vater nicht viele erlebt. Zu viele Menschen, wenn ich an unsere Selbsthilfegruppe denke, alle haben scheußliche Vaterbilder. Alle. Grässlichste. Es ist nicht zu fassen, was alles in Familien abläuft. Grauenhaft, unvorstellbar. Deine Fantasie reicht nicht aus, um dir auszumalen, was unsere Ohren manchmal hören müssen. Leider haben nicht alle so einen Vater erlebt. Und von daher ist umso viel wichtiger, dass wir als Jesus Christus gläubige Väter ein Vaterbild malen und ein Mutterbild malen, das den Kindern mitgegeben wird ins Leben, wo es sie beeinflusst, wo sie sagen können, also das war eine schöne Kindheit. Und wenn du anfängst, darüber nachzudenken, rate ich dir, dann wirst du tausend Dinge finden, für was du dankbar sein musst, was deine Eltern in dich hineingelegt haben und was sie nicht hineingelegt haben. Leider haben viele kein schönes Vaterbild. Und es gibt nichts anderes, als nun Gott, den Vater, den Menschen vorzustellen. Es gibt andere Väter. Nur ein Beispiel. Es ist mal eine Frau zu mir gekommen und hat dann zu mir gesagt, ich habe erzählt, wie ich versagt habe als Vater und wie ich mich dann entschuldigt habe bei meinem Sohn. Und dann kommt sie zu mir und sagt, das habe ich mein Leben lang von meinem Vater erhofft. Er ist nie gekommen. Aber das hat mich heute Abend so bewegt. Ich nehme deine Entschuldigung für meinen Vater an. Gott ist wunderbar. Plötzlich geht diesem armen Menschenkind auf, es gibt andere Väter, wertvolle Väter. Und nun geht er nach Hause, rührende Geschichte. Er ist noch weit weg, da kommt sein Vater ihm mit ausgestreckten Armen entgegen. Er nimmt diesen Schweinehirte in Arm. Ich war mal mit einigen Jugendlichen so bei den Alkis. Und die sind manchmal ganz interessant. Manchmal nehmen die einem richtig in den Arm. Aber riechen tun die nicht gut. Gar nicht gut. Und da hat mich einer in den Arm genommen. Und dann habe ich gedacht, ja, meine Nase ist sehr empfindlich, aber ist mir jetzt egal, ich drücke dich. Ein Jugendlicher war mit dabei, der nachher zu mir gesagt hat, also das kann ich nicht machen, diese Arbeit. Ich halte diesen Gestank nicht aus. Aber mein Vater, mein himmlischer Vater, geht zu dem stinkigen, dreckigen Lumpen und nimmt ihn in den Arm. Egal, ob sein Mantel dann auch schmutzig ist oder nicht. Er nimmt ihn in den Arm. Und das Schöne vom Sohn, er lässt jetzt nicht das Gut sein. Er könnte ja denken, aha, mein Vater hat mich angenommen, alles gut, alles grün, alles verschweige ich. Nein, er hat gesagt, Vater, ich habe vor dir gesündigt. Er steht zu seiner Sünde. Er malt sie nicht schöner aus. Und er sagt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Ich demütige mich vor dir, mach mich zum Arbeiter. Ich bin alles gewillt zu tun. Und dadurch wurde er geedelt zum Sohn, hat einen Ring gekriegt, neue Kleider gekriegt. Es ging ihm gut. Das Geschenk. Wir haben jetzt gehört, wie wir Menschen in der Sünde hineinfallen, gefangen sind von der Sünde und dass die Gottes Wort sagt, dass für Gott es unmöglich ist, mit uns Gemeinschaft zu haben, weil wir Sünder sind. Weil wir so leben, kann dieser heilige, reine Gott keine Gemeinschaft haben. Aber er leidet darunter. Und dann hat er einen Plan geschmiedet mit seinem Sohn Jesus und hat gesagt, Jesus, wenn du auf die Welt gehst, ein reines Leben führst und willig bist, an das Kreuz zu gehen, dann gibt's einen Versöhnungsweg, einen anderen ohne Blutvergießen gibt es nicht. Jesus, machst du das für mich? Und Jesus sagt, ja, kam auf diese Welt, lebte in dieser Welt mit Anerkennung und dann mit Feindschaft. Und dann wird er verhaftet, festgenommen. Und glaub mir, das ist nicht so links passiert bei Jesus. Meint ihr, er hat vergebens da im Garten Gethsemane gerufen, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber nicht wie ich will, wie du willst. Jesus hat gelitten. Es steht, er hat dort Blut geschwitzt. Er hat dort im Garten Gethsemane für jeden Einzelnen von uns gelitten. Dann kommen die peinlichsten Situationen, gefangen nehmen, auslachen, Dornenkrone, anspucken, schlagen, ausgeißeln, halbtot sein eigenes Kreuz zu tragen, um endlich auf Golgatha hinzuliegen und sich ans Kreuz nageln zu lassen. Und zur Krönung von all diesen Demütigungen wird er splitternackt dahingehängt. Gibt's eine größere Schande? Unschuldig, gedemütigt, vom Recht gedemütigt, weil man hat nicht nach Recht geguckt, nicht nach ihm, nach Menschenwürde geguckt, nach gar nichts und am Ende auch alle Menschen die Scham dargestellt. Unglaublich. Das hat Jesus getan. Und als er nun gestorben ist, schauen wir im Himmel hoch, da kam Jesus mit dieser Tat, mit dem, was er getan hat, kam er zum Vater und sagt, Vater, das schenke ich dir. Das schenke ich dir. Das habe ich gemacht zur Versöhnung für diese Welt. Ich schenke dir das. Das Geschenk an uns, die Versöhnung, das hat er uns geschenkt, das ganze Leiden. Aber jetzt beginnt etwas, wo für mich ganz wichtig ist. Da steht in der Schrift, sehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinausträgt, wegnimmt. Darf ich dich fragen heute früh, was schenkst du Jesus? Deine guten Werke? Schmeiß in Müll. Dein Bravsein? Schmeiß in Müll. Was sollst du ihm schenken? Deine Sünden sollst du ihm geben. Du sollst ihn beschenken. Und was du nicht schenkst, kann er dir nicht vergeben. Er trägt die Sünde der Welt hinaus, er nimmt sie weg. Aber die du ihm schenkst, wenn du meinst, die oder jene Sünde zu verschweigen, dann bleibt sie in deinem Leben. Er kann sie nicht hinaustragen, weil du ihm die Genehmigung nicht gegeben hast. Sie bleibt auf dir liegen. Du musst diese Sünden, die dir bewusst werden, die du getan hast, egal wie schlimm und tragisch, du musst sie ihm geben. Überlegen wir, deine eigenen Sünden, hast du ihm sie gegeben? Im Laufe deines Lebens, deines Christenlebens, hast du dumme Dinge gemacht. Hast du sie ihm gegeben, auch wenn es eine Schande ist? Hast du sie ihm gegeben? Unfriede in dir. Hast du das deinem Herrn gebracht und gegeben? Wo ist Unversöhnlichkeit in dir? Wo kannst du Dinge, die in deinem Leben geschehen sind und du sie nicht verstehst, kannst du die annehmen? Das Schwere in deinem Leben, das du erlebt hast, kannst du das ihm bringen? Gott hat in seiner Vorhersehung genau gesehen, was dir alles passiert. Er hat es zugelassen. Bring ihm diesen Schmerz. Bring ihm diese Ungerechtigkeit. Sag es ihm, dass er sie wegtragen kann, dass er dich frei machen kann. verschwiegene Schuld, versteckte Schuld, kann er leider nicht hinaustragen. Ich möchte jetzt Schluss machen und eine Minute Zeit euch geben, darüber nachzudenken, was wollt ihr jetzt von eurem Dreck und Schuld Jesu geben, dass er hinaustragen kann. Wir schließen die Augen und ich bete dann zum Schluss. Großer Vater, ich bin selber sehr bewegt, was du aus meinem Leben weggenommen hast. Ich durfte alles, alles hinlegen und erfahren, wie du mich frei gemacht hast. Danke, Herr, dass du mein Müll, den man sonst verstecken muss, verbergen, zudecken, schauspielen, hast du mir weggenommen. Ich darf frei sein von all diesem Dreck und du hast den Müll aus meinem Leben weggenommen. Dank Jesus, der das möglich gemacht hat. Herr, ich danke dir, was du uns Menschen schenken möchtest. Und ich bitte dich für diese gefallene Welt, für die Gefangenen im Gefängnis, in Sucht und anderen Dingen. Lass diese Botschaft ihr Herz erreichen, dass sie in dir Friede finden. Das ist unser Gebet. Ich danke dir dafür. Amen. Amen.